4 Zeilen. Mehr braucht der Autor Horst Winkler eigentlich gar nicht, um, naja, das gesamte Konzept eines vernünftigen, durchgeplanten Menschenlebens mal eben komplett zu demontieren.
Mhm.
Also, wir kommen zu unserer heutigen gedanklichen Reise. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute nämlich diesen winzigen Auszug aus der sogenannten Verschmiede vorliegen.
Ja, wirklich extrem kurz diesmal.
Genau. Und ich lese dir diesen Text jetzt einfach mal ohne große Vorrede direkt vor. Hör mal genau auf die Entwicklung der Worte, also wie sich das aufbaut.
Mhm, mach mal.
Okay, also. Wer nie vor Liebe trunken war, wer dies Gefühl nicht kennt, so grandios und unsagbar, hat's Leben voll verpennt.
Wow. Ja.
Tja, und unsere Mission für diese Session ist, herauszufinden, wie können läppische 4 Zeilen ein derart absolutes Urteil über den Sinn oder auch Unsinn eines ganzen Menschenlebens fällen.
Das ist wirklich faszinierend, weil der Text beginnt fast schon wie so ein, ja, wie ein altes, unumstößliches Gesetz.
Mhm.
Wenn man sich diese Wiederholung am Anfang anschaut, also es ist, wer nie, wer dies, das hat, das hat so den Rhythmus eines juristischen Textes oder sogar was Religiöses.
Stimmt, ja.
Es baut halt eine enorme Fallhöhe auf, ne, bevor dann ganz am Ende das Urteil fällt.
Und genau diese Fallhöhe, das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Weil bevor wir uns jetzt in diese gigantische philosophische Behauptung stürzen, also dass man sein Leben quasi weggeworfen hat, wenn man das nicht kennt, müssen wir uns mal die linguistische Mechanik ansehen.
Absolut. Die ist nämlich genial.
Weil Winkler baut hier einen massiven, ja fast schon brutalen Widerspruch auf. Wir haben da in der 3. Zeile diese gigantischen, total aufgeladenen Begriffe, also grandios und unsagbar.
Mhm.
Das sind ja Worte, die benutzt man doch eigentlich, um das Göttliche zu beschreiben, oder? Also das Unendliche irgendwie.
Ja, genau. Und wenn wir uns allein mal dieses Wort unsagbar auf der Zunge zergehen lassen, dann offenbart sich da schon die erste Ebene von diesem Text.
Inwiefern?
Naja, unsagbar bedeutet ja nicht einfach nur, dass etwas sehr, sehr schön ist.
Nee, das wäre zu flach.
Eben. Es beschreibt im Grunde eine Grenze unserer menschlichen Kognition. Sprache ist ja unser primäres Werkzeug, ne, um die Welt zu kontrollieren, zu ordnen und irgendwie greifbar zu machen.
Mhm. Wir wollen allem einen Namen geben.
Richtig. Wenn wir was benennen können, haben wir Macht darüber. Aber Winkler sagt hier, dass das ultimative Gefühl der Liebe genau dort anfängt, wo unser Werkzeugkasten der Sprache eben komplett versagt.
Wow, okay. Das heißt, es entzieht sich völlig der rationalen Einordnung.
Ganz genau. Es ist ein Phänomen, das so gewaltig ist, dass unser Vokabular einfach kapituliert.
Das ist so krass. Also es fühlt sich beim Lesen echt an, als würde der Text da so ein riesiges, sakrales Podest aus purem Marmor errichten.
Mhm.
Wir schweben in so absoluten Sphären der Hochkultur und Mystik. Und dann im nächsten Atemzug, also wirklich im Bruchteil einer Sekunde, reißt er dieses Podest mit dem Hintern einfach wieder ein.
Ja, voll.
Hat's Leben voll verpennt. Ich meine, das ist Straßenslang, das ist total schnodderig.
Das ist ein absoluter Bruch, ja.
Wenn ich das lese, ich habe da sofort so ein Bild im Kopf. Stell dir vor, du bist auf einem extrem feierlichen Anlass. Du trägst einen maßgeschneiderten, sündhaft teuren Smoking.
Okay.
Du siehst unglaublich elegant aus, schaust dann an dir herab und trägst an den Füßen völlig verdreckte, aufgerissene, schlammige Turnschuhe.
Schönes Bild, ja.
Dieser plötzliche Stilbruch ist einfach so extrem. Und da frage ich mich, ist das nur so eine billige Effekthascherei, um aufzufallen?
Nee, überhaupt nicht. Also dieser sprachliche Schockmoment, der erfüllt eine sehr, sehr präzise psychologische Funktion.
Okay, welche?
Stell dir vor, der Text würde ausschließlich auf dieser elitären Ebene bleiben, bei diesem grandios und unsagbar.
Mhm, dann wäre es halt ein normales Gedicht.
Genau, es wäre so ein Gedicht aus dem Elfenbeinturm. Weißt du, so eine abgehobene Poesie, die man vielleicht aus der Distanz bewundert, die einen aber nicht wirklich im eigenen Wohnzimmer angreift.
Ah, verstehe.
Durch diesen Begriff voll verpennt wird dieses himmlische, fast schon ungreifbare Konzept der Liebe brutal auf den Asphalt unseres Alltags geknallt. Es holt die Transzendenz sozusagen direkt an den Küchentisch.
Es holt einen buchstäblich aus der Reserve, ne?
Ja, total.
Weil wenn da jetzt stünde, hat den tieferen Sinn der Existenz nicht ergründet.
Dann würden wir das intellektuell abnicken.
Richtig. Wir würden nicken, unseren Kaffee weitertrinken und zur Tagesordnung übergehen. Aber voll verpennt, das impliziert irgendwie so eine persönliche Schuld, finde ich. So eine fast schon lächerliche Nachlässigkeit.
Ja, es ist wie so ein kumpelhafter, aber echt harter Schlag in die Magengrube.
Mhm.
Und die Mechanik dahinter, die funktioniert deshalb so wahnsinnig gut, weil verpennen ja ein Wort ist, das wir aus hochgradig banalen, aber eben extrem ärgerlichen Situationen kennen, ne?
Oh ja, man verpennt den Bus.
Genau.
Oder man verpennt den Wecker am Montagmorgen. Man verpennt seinen Einsatz bei irgendeinem Spiel.
Es bedeutet also, man war zwar körperlich anwesend, aber geistig irgendwie komplett im Standby-Modus. Gezackt. Und indem Winkler jetzt diesen total banalen Fehler auf die größte metaphysische Erfahrung des Menschen überträgt, sagt er eigentlich, hey, die Erleuchtung war direkt vor deiner Nase, aber du warst einfach zu träge, mal die Augen aufzumachen.
Wow. Wobei wir da direkt beim Thema Augen aufmachen wären.
Mhm.
Denn das Ironische an diesem Gedicht ist ja, dass der Zustand, den man laut Text erreichen muss, um überhaupt als wach zu gelten, eigentlich gar kein klarer oder fokussierer Zustand ist.
Nee, absolut nicht.
Der Text fordert ja nicht, wer nie tiefe, ruhige Zuneigung gespürt hat, sondern er verlangt echt explizit, wer nie vor Liebe trunken war.
Ja.
Trunkenheit, das ist schon ein extrem aufgeladenes, fast schon gefährliches Wort.
Und es ist auch ein meilenweiter Unterschied zu betrunken sein.
Stimmt, betrunken ist man nach 6 Bier in der Eckkleike.
Richtig. Aber trunken zu sein, das hat eine romantische, ja fast dionysische Qualität.
Mhm.
Aber der Kernmechanismus, der bleibt trotzdem derselbe. Es geht nämlich um die toxikologische oder in diesem Fall halt die emotionale Ausschaltung der eigenen Kontrollzentren.
Okay, das musst du uns genauer erklären.
Also wer trunken ist, dessen präfrontaler Kortex, das ist der Teil in unserem Gehirn, der so für Logik, für Risikoabwägung und diese ganzen gesellschaftlichen Normen zuständig ist, der fährt seine Aktivität einfach massiv runter.
Ah, das heißt, die Filter fallen weg.
Die Filter fallen komplett weg. Und das ist genau der Moment, in dem die Realität völlig ungefiltert und ungebremst auf unser limbisches System, also unser emotionales Zentrum prellt.
Mhm.
Und nur in diesem Zustand des totalen Kontrollverlusts kann etwas überhaupt erst unsagbar werden.
Weil wir es nicht mehr einordnen können.
Genau. Solange wir rational bleiben, können wir ja alles erklären, ne? Wenn wir aber die Kontrolle aufgeben, dann überflutet uns diese Erfahrung einfach.
Das ist also die Anatomie dieses Trunkenseins?
Ja. Es verlangt, dass man das Steuer des eigenen Lebens für so einen Moment mal komplett aus der Hand gibt. Und sich einfach einer Kraft überlässt, die viel größer ist als die eigene Vernunft.
Okay, aber genau hier muss ich jetzt mal echt kritisch reingrätschen.
Gerne.
Denn wenn ich mir diese Mechanik der Trunkenheit ansehe, Trunkenheit ist per Definition immer ein temporärer Zustand. Also ein biologischer Ausnahmezustand, ne?
Ja, das stimmt.
Kein menschlicher Körper, keine Psyche hält das doch auf Dauer aus. Irgendwann muss man unweigerlich wieder nüchtern werden. Die Chemikalien im Gehirn bauen sich ab, die Rationalität kehrt zurück und nicht selten wacht man dann ja auch mit einem massiven emotionalen Kater auf.
Mhm,
absolut.
Wenn du dir jetzt also mal denjenigen vorstellst, der uns gerade zuhört, ne? Der ist vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit, der hat seinen Alltag strukturiert, der trägt Verantwortung für eine Familie.
Ja.
Sagt dieses Gedicht uns hier allen Ernstes, dass der absolute, ultimative Sinn des Lebens in so einem völlig flüchtigen, irrationalen Moment der Unzurechnungsfähigkeit liegt?
Und genau das ist der provokante Kern der Aussage.
Echt?
Ja.
Aber man muss aufpassen. Das Gedicht verherrlicht eben nicht den Dauerzustand der Unzurechnungsfähigkeit.
Okay.
Es fordert nicht von uns, dass wir jetzt permanent trunken durch die Welt stolpern sollen. Der Text sagt ja ganz spezifisch, wer nie trunken war.
Ah, war. Präterikum.
Ja, richtig. Es geht um die gemachte Erfahrung. Es geht darum, dass man überhaupt einmal erfahren hat, wozu die eigene Gefühlswelt in ihrer krassesten, extremsten Ausprägung eigentlich imstande ist.
Es geht also darum, wenigstens einmal das absolute Maximum auf der emotionalen Richterskala erreicht zu haben, sozusagen.
Ganz genau. Weißt du, wenn wir ein Leben lang die Kontrolle behalten, wenn wir uns immer an das Rationale und Geplante klammern, dann schützen wir uns natürlich vor Schmerzen.
Klar.
Wir vermeiden den Kater, wir vermeiden das Risiko, verletzt oder enttäuscht zu werden. Aber diese Schutzmauer, dieser ständige Einsatz des Verstandes, der dämpft eben auch alle positiven Ausschläge.
Mhm, das macht Sinn.
Wer nie trunken war, hat seine emotionale Kapazität vielleicht nie über, sagen wir mal, 30% hinaus ausgereizt. Der kennt die Spitze des Berges gar nicht.
Ja, krass.
Und das Gedicht stellt eben die These auf, dass ein Leben, das immer nur in der sicheren, moderaten Mitte stattfindet, die eigentliche Bestimmung des Menschseins verfehlt.
Wow, das wirft aber echt ein ganz neues Licht auf das Wort Sicherheit, finde ich.
Mhm.
Weil Sicherheit ist in diesem Kontext dann ja gar kein Erfolg mehr, sondern eigentlich ein Mangel an Mut.
Richtig.
Und das bringt uns, glaube ich, direkt zu dieser gnadenlosen, ja fast schon binären Weltsicht der letzten Zeile.
Mhm. Dem verpennten Leben.
Genau. Wenn dieser unkontrollierte Rauschzustand der absolute Gipfel ist, was passiert dann mit dem ganzen verdammten Rest unserer Zeit? Also mit den Jahren, in denen wir unseren Job machen, pünktlich Steuern zahlen, den Müll rausbringen und einfach funktionieren.
Das ist der harte Teil.
Hat's Leben voll verpennt. Da ist absolut kein Spielraum. Null Grauzone.
Es ist eine komplette Entwertung der reinen Funktionalität, ja?
Und was für eine? Ich meine, da muss man mal echt drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet.
Mhm.
Stell dir vor, jemand arbeitet 30 Jahre lang in der medizinischen Forschung, ja, und entwickelt ein Heilmittel, das abertausende Leben rettet.
Ja.
Oder jemand zieht als alleinerziehender Elternteil 3 Kinder groß, mit unendlicher Geduld und so einer stillen, aufopferungsvollen Liebe. Aber eben ohne diesen wilden, wahnsinnigen Trunkenheitsrausch.
Mhm. Das ist ein sehr starker Kontrast.
Oder was ist mit den extrem tiefen platonischen Freundschaften, ne? Die uns durch Lebenskrisen tragen? Wertet dieses kleine Gedicht all das einfach rigoros ab? Setzt es diese stetigen, konstruktiven Lebensentwürfe quasi auf Null, nur weil das laute, unsagbare Feuerwerk gefehlt hat?
Ich verstehe voll, warum dich das so aufregt. Die Schärfe deines Einwands ist auch total berechtigt.
Es fühlt sich einfach ungerecht an.
Ja? Auf den ersten Blick schon. Aber wir müssen uns mal ansehen, wofür das Konzept des Verpennens hier auf einer echten existenziellen Ebene eigentlich steht.
Okay, erklär mal.
Das Gedicht wertet ja berufliche Erfolge oder alltägliche Verantwortung nicht als wertlos ab. Es betrachtet sie nur nicht als das, was uns im allerersten, tiefsten Inneren wirklich lebendig macht.
Mhm.
Schlaf ist ja ein Zustand der Regeneration. Ein Zustand der Ruhe, in dem uns im Prinzip nichts passieren kann. Wir legen schön sicher unter der warmen Decke. Die Welt da draußen, der Sturm, die Gefahr, die Leidenschaft, es bleibt alles ausgesperrt.
Okay, das heißt, das Gedicht nutzt den Schlaf eigentlich als Metapher für die Komfortzone.
Exakt. Eine hochgradig gepolsterte Komfortzone. Und alle von dir genannten Dinge, der berufliche Erfolg, die aufopferungsvolle Fürsorge, die wissenschaftliche Karriere, das alles erfordert ja Kontrolle, Planung, Verzicht und Rationalität.
Ja, das stimmt.
Das sind ganz bewusste, gesteuerte Handlungen. Das Gedicht argumentiert nun, dass diese gesteuerten Handlungen zwar wahnsinnig wichtig für das Überleben und unsere Gesellschaft sind, sie aber nicht das Erwachen der Seele darstellen.
Ah, okay.
Das wahre Erwachen, das findet paradoxerweise erst in dem Moment statt, wo wir die Kontrolle abgeben.
Weißt du, woran mich das erinnert? Es ist, als würde man in einem wunderschön eingerichteten Haus sitzen.
Mhm.
Man liest ein gutes Buch, der Kamin brennt, man ist total sicher und behütet, man führt ein echt gutes, anständiges Leben.
Ja.
Aber man geht halt nie zur Haustür, reißt sie auf und stellt sich nachts völlig schutzlos in den peitschenden Regen. Man spürt nie diese rohe Naturgewalt auf der eigenen Haut.
Ein tolles Bild. Und wer das Haus eben nie verlässt, der schläft gewissermaßen vor sich hin.
Er weigert sich, das Risiko einzugehen.
Genau. Denn sich in der Liebe trunken zu fühlen, sich völlig fallen zu lassen, das bedeutet ja eine absolute Verwundbarkeit.
Ja, man gibt alles aus der Hand.
Es ist das höchste Risiko, das ein Mensch emotional überhaupt eingehen kann. Weil man dem anderen die vollständige Macht über das eigene Wohlbefinden gibt. Und wer diese Verwundbarkeit sein ganzes Leben lang gekonnt umschifft, wer immer klug und rational bleibt, der verpasst laut Winkler den eigentlichen Kern der Existenz.
Also er lebt quasi im Wartungsmodus.
Im Wartungsmodus. das trifft es echt erschreckend gut. Und deshalb, glaube ich, braucht das Gedicht auch diese derbe, fast schon respektlose Sprache ganz am Ende.
Weil eine höfliche, distanzierte Formulierung hätte einfach niemanden aufgeweckt.
Niemals, wenn da stehen würde, hat eine wichtige Facette des Seins ausgelassen.
Tja, ja, dann würden wir alle zustimmend nicken und uns sofort wieder unserem supersicheren Alltag zuwenden.
Genau, diese Formulierung voll verpennt ist der metaphorische Eimer Eiswasser mitten ins Gesicht.
Ja, total.
Sie zwingt den Leser dazu, die eigenen Schutzmechanismen mal wirklich zu hinterfragen. Wann war man das letzte Mal bereit, sich so verletzlich zu machen, dass man sich völlig verlieren könnte?
Wann hat man das letzte Mal eine Entscheidung getroffen, ne, die nicht auf irgendeinem Excel-Sheet basierte, sondern auf purer, unvernünftiger Emotion?
Exakt. Das Gedicht greift echt unsere bürgerliche Zufriedenheit an.
Es sagt uns im Grunde, hey, versteck dich nicht hinter deiner Vernunft. Deine Vernunft, die hält dich am Leben, ja, aber sie lässt dich nicht wirklich leben. Wenn du immer nur den sicheren Weg gehst und dich nie von einem Gefühl mal komplett überrollen lässt, dann, naja, dann hast du vielleicht eine echt beachtliche Karriere hingelegt, aber du hast den Hauptfilm deines eigenen Lebens eigentlich verschlafen und dir nur die Vorberichterstattung angesehen.
Das hast du schön gesagt. Und die Tragik dieses Verpennens, die liegt ja auch in der verpassten Chance.
Wie meinst du das?
Naja, man kann die verlorene Zeit im Schlaf nicht nachholen. Die ganz harte Kante des Gedichts liegt in dieser Endgültigkeit. Es fordert so eine radikale Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. War ich schon mal wirklich wach? Oder träume ich mir mein sicheres, kontrolliertes Leben einfach nur schön?
Das ist ein unglaublich intensiver Gedanke, finde ich. Also, dass die Dinge, von denen wir so fest glauben, sie würden unser Leben ausmachen, unsere Pläne, unsere Sicherheit, unsere Kontrolle, dass das alles eigentlich nur Symptome eines, ja, eines tiefen emotionalen Schlafes sind.
Das Gedicht geht ja mit so einer fast schon militanten Überzeugung davon aus, dass dieser Trunkenheitszustand, also dieser Moment, in dem die Logik stirbt und die pure Empfindung übernimmt, dass das die einzige wahre Wachheit ist.
Ja, das ist die Prämisse. Aber, und da möchte ich jetzt mal hin, wenn wir schon dabei sind, so scheinbar unumstößliche Wahrheiten auseinanderzunehmen, was ist denn, wenn wir die Prämisse dieses Textes jetzt einfach mal komplett umdrehen?
Oha, ein radikaler Perspektivwechsel am Ende. Ich bin gespannt.
Warum denn nicht? Also das Gedicht sagt, der Liebesrausch ist das Aufwachen und die Rationalität ist der Schlaf.
Ja.
Aber lass uns doch mal kurz echt tief in die Realität dieses Rausches schauen. Wir haben ja vorhin über die Biologie gesprochen.
Richtig.
Dieser Zustand der Trunkenheit, dieses grandios und unsagbar, das ist doch im Grunde ein massiver biochemischer Cocktail in unserem Gehirn.
Absolut. Oxytocin, Dopamin, Serotonin, die fluten einfach die Synapsen.
Genau. Es ist ein buchstäblicher Drogenrausch, der uns die Realität extrem verzerrt. Er lässt uns krasse Fehler des Partners übersehen. Er lässt uns offensichtliche Gefahren ignorieren.
Mhm.
Er gaukelt uns da eine Unendlichkeit vor, die in der echten physischen Welt so doch überhaupt nicht existiert.
Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du argumentierst jetzt, dass die Trunkenheit gar nicht das Erwachen ist, sondern eigentlich die Illusion.
Genau das. Was, wenn das Gedicht die Wahrheit genau spiegelverkehrt darstellt? Was, wenn dieser Liebesrausch in Wirklichkeit der Traum ist?
Mhm.
Ein wunderschöner, faszinierender, aber halt völlig irrationaler Fiebertraum, den unser Gehirn kreiert, um uns über die Banalität und Härte der Existenz so ein bisschen hinwegzutäuschen.
Das ist ein sehr starker Gedanke.
In einem Traum verliert man ja die Kontrolle. Im Traum passieren Dinge, die unsagbar und auch völlig unlogisch sind. Aber irgendwann, das hast du selbst gesagt, endet jeder Rausch.
Ja.
Die Chemikalien bauen sich ab, der Traum verblasst.
Und man wacht auf. In der Realität.
Richtig. Man wacht genau in dem auf, was das Gedicht so verächtlich als verpennt bezeichnet. In der Nüchternheit.
Mhm.
In dem ruhigen, vernünftigen Leben. In dem man echte Verantwortung trägt. In dem man reale Herausforderungen meistert, ohne von Hormonen komplett blind gemacht zu sein.
Ja. Yeah.
Vielleicht ist das vermeintlich verpennte Leben in Wahrheit die eigentliche, ungeschönte Realität. Und vielleicht erfordert genau dieser Zustand, dieses Aushalten des Alltags, viel mehr echten Mut und Durchhaltevermögen, als sich einfach so blind fallen zu lassen.
Wow. die Nüchternheit also nicht als Mangel, sondern als die eigentliche Klarheit. Das ist eine Betrachtung, die dem kurzen Text wirklich eine völlig neue Ebene verleiht, finde ich.
Oder?
Ja, weil es verschiebt die Verantwortung für das eigene Leben wieder zurück zum Individuum. Ne? Es entzieht dem Rausch so ein bisschen die Deutungshoheit über den Sinn des Lebens.
Genau. Und das ist auch der Gedanke, den wir dir, der uns gerade zuhört, heute zum Abschluss mitgeben wollen.
Mhm.
Wenn du das nächste Mal so einen scheinbar banalen Tag erlebst, ne? Einen Tag, an dem die Dinge einfach nur funktionieren, an dem überhaupt nichts grandios und nichts unsagbar ist, sondern alles einfach nur normal.
Ja.
Dann denk mal kurz drüber nach. Vielleicht verpennst du dein Leben gerade gar nicht. Vielleicht bist du genau in diesem Moment einfach nur absolut hellwach.
Ein tolles Schlusswort.
Danke, dass du heute bei dieser intensiven Analyse wieder dabei warst. Wir hoffen, du konntest was für dich mitnehmen. Bis zur nächsten Betrachtung.